Vielen Dank. Da sieht man schon, dass Fremde eine echte Bereicherung sein können. Und es war ja auch angenehm, bei diesen Interviews in der Stadt zu sehen, dass die meisten, mit denen wir da gesprochen haben, zwar die üblichen Schwierigkeiten hatten, die man hat, aber sich unterm Strich offensichtlich doch einigermaßen wohl und gut aufgenommen gefühlt haben. Alles andere wäre ja auch eine Schande in einer Stadt wie Erlangen, die als Hugenottenstadt von den Fremden oder durch die Fremden groß geworden ist. Und nicht nur durch die Hugenotten, sondern all die Fremden, die nach dem Zweiten Weltkrieg hierher gekommen sind und die noch ständig herkommen. Wir alle, weil wenigstens in Erlangen die Einheimischen fast in der Unterzahl sind, wissen ja, wie schwer das sein kann, wenn man irgendwo fremd ist. Und selbst die Einheimischen waren meistens schon mal irgendwo, wo sie fremd waren. Es gibt eben eine Reihe von Anpassungsschwierigkeiten, über die man sich irgendwann mal hinwegsetzen muss. Aber manchmal ist es eben auch schwer, wie dieses Beispiel von der Kokosnuss erzählt hat, irgendwo reinzukommen. Weil wir das alle wissen, müssten wir ja auch die besten Helfer oder Gastgeber sein für Fremde, die hierher kommen, aber leider sind wir es nicht immer. Wir finden Fremdes zwar manchmal interessant oder auch verlockend, aber gleichzeitig haben wir auch so eine Zurückhaltung davor. Entweder neigen wir dazu, Fremde in Ruhe zu lassen, oder wir haben sogar ein bisschen Angst vor den Fremden. Das kriegt man ja auch von klein auf antrainiert. Als Kind wird einem dann erklärt, dass man von Fremden keine Geschenke annehmen sollte und schon gleich gar nicht zu ihnen ins Auto steigt. Und das ist ja auch richtig, Kindern das zu erklären. Nur dieses Misstrauen, was man da lernt, wenn man es nicht sowieso schon hat, weil sogar die kleinsten Kinder irgendwann mal fremdeln, das geht ja dann wieder vorbei. Aber das heißt, es ist uns fast schon in die Wiege gelegt, dass wir mit den Fremden irgendwie ein schwieriges Verhältnis haben. Und bei manchen entwickelt sich dann besser und bei anderen schlechter. Weil wir in einer Umgebung leben, wo wir uns selbst als Einheimische manchmal fremd fühlen, weil wir in einer Gesellschaft leben, die immer anonymer wird, wo man auch seine unmittelbaren Nachbarn manchmal gar nicht mehr kennt, versuchen wir die Fremdheit dadurch zu überspielen, dass wir Fremde entweder ignorieren, solange das geht, eben kein großes persönliches Interesse äußern und nicht nachfragen, oder wenn es nicht mehr geht und wir uns von den Fremden irgendwie gestört fühlen, dass wir anfangen, sie zu kritisieren. Und ganze Gruppen fangen an, sich abzuschotten aus lauter Unsicherheit den Fremden gegenüber, die man als eine Bedrohung empfindet. Und natürlich erzeugt man auf die Art, dass man sich von gegen jemand anders abschottet, Nähe und sowas wie einen Rückhalt oder einen Zusammenhalt, aber eben auch um den Preis, dass man dann alle möglichen Ängste oder Feindbilder schürt. Der amerikanische Soziologe Richard Sennett hat mal, ist schon vor 30 Jahren geschrieben worden, gesagt, die Zunahme der Intoleranz ist nicht Resultat von anmaßendem Stolz, Überheblichkeit oder übertriebenem Gruppenbewusstsein. Sie gründet vielmehr in einer in sich brüchigen, aus Selbstzweifeln gespeisten Dynamik. Nochmal ein bisschen einfacher gesagt, weil wir uns selber fremd fühlen, weil wir unsicher sind, deswegen grenzen wir uns manchmal ganz hart ab und deswegen wollen wir manchmal mit Fremden nichts zu tun haben. Wären wir ein bisschen sicherer, würden wir uns ein bisschen mehr zu Hause oder geborgen fühlen, dann wäre die ganze Sache vielleicht einfacher. Dann würden wir sie vielleicht nicht mehr so nobel ignorieren und die meisten von uns, die ignorieren Fremde ja nur, die sind ja gar nicht richtig aggressiv. Aber wenn man dann nochmal zurückguckt, und das war das Spannende bei diesen Interviews, als wir die gemacht haben am Mittwoch, das kriegt man nicht mit, wenn man jetzt nur das Ergebnis sieht. Als wir die Einheimischen versucht haben anzusprechen und zu fragen über dieses Thema, da haben wir in einer Tour Absagen bekommen. Es waren die Fremden, die gern mit uns gesprochen haben. Und das war spannend. Und manchmal haben wir uns fast gewünscht, wir hätten noch 10 Minuten mehr Zeit mit den Leuten zu plaudern, einfach weil die so interessant waren und die Geschichten, die sie erzählt haben. Und da fragt man sich dann schon manchmal, ob unsere Ängste uns dazu bringen, dass wir eben verarmen, weil wir das gar nicht zur Kenntnis nehmen, was die Fremden für einen Reichtum mit sich bringen. Aber negativ gesehen nochmal, die Probleme, die wir mit ihnen haben, die haben auch damit zu tun, dass Fremde, weil wir sie eben nicht kennen, weil wir nichts über sie wissen, eine tolle Projektionsfläche sind. Und auf diese Projektionsfläche, da projizieren wir dann unseren eigenen Film, der wenig über die Fremden, aber alles über uns selber aussagt. Wir sehen auf einmal auf dieser Projektionsfläche unsere eigenen Ängste wiedergespiegelt. Vor allen möglichen Dingen, was Fremde uns möglicherweise antun könnten. Ich habe mich gestern Abend in einem ganz anderen Zusammenhang mit jemandem drüber unterhalten. Wir haben beide festgestellt, was für eine tiefe Spur Aktenzeichen XY in unserem Leben hinterlassen hat. Als saßen wir als Kinder irgendwie Freitagabend auf dem Sofa bei der Oma. Meistens haben die Omas Aktenzeichen XY angeguckt und dann hat man alle möglichen unsäglichen Geschichten da gesehen, wo immer irgendwelche mysteriösen Fremden dabei waren. Und so kriegt man natürlich auch keine guten Gefühle. Vor allen Dingen werden eine ganze Menge Ängste geschürt oder geweckt, die man als Kind sonst gar nicht kennt, wenn man Aktenzeichen XY nicht anschaut. Also unsere ganzen Ängste projizieren wir auf diese Fläche, unsere dunklen Seiten, Sachen, die eigentlich da wären, Dinge, zu denen wir fähig sind oder vielleicht sogar neigen, die wir vielleicht mühsam gerade noch unterdrücken oder verleugnen. Aber wenn es um den Fremden geht, denen kann man solche Dinge zumindest als Vermutung mal anhängen. Und wir erwarten von Fremden, dass sie erst beweisen, dass sie ungefährlich sind, bevor wir uns auf sie einlassen. Aber das ist die gleiche Dynamik, die man in den verschiedenen Jahrhunderten, aber am schlimmsten im letzten Jahrhundert hatte, zwischen Deutschen und Juden. Die Juden als so eine Gruppe rätselhafter und irgendwie dann von ihrer Kultur her doch ein bisschen fremder manchmal, hat eine tolle Projektionsfläche abgegeben, um alle möglichen üblen Sachen ihnen nachzusagen und ihnen anzuhängen. Oder manchmal werden wir ja einfach nur auf unsere übermäßige Empfindlichkeit von ihnen angestoßen, dadurch, dass sie irgendwie anders sind und sich nicht einfach in die Prozeduren und Rhythmen von unserem Leben nahtlos einfügen und das Spiel mitspielen, das dadurch, dass es sich vorhersagbar wiederholt und so viel Sicherheit gibt. Ich habe vor ein paar Wochen das Buch Erbauter Boy gelesen. Der eine oder andere hat vielleicht den Film gesehen. Kann ich mal gucken, wer den gesehen hat? Ja, zwei, drei, schon ein paar mehr. Ich muss dazu sagen, das Buch ist noch ein bisschen anders und definitiv besser noch als der Film von Nick. Nick Hornby hat es geschrieben. Und es sind zwei Hauptpersonen in diesem Film. Der eine heißt Markus, ist 12 Jahre alt, hat eine depressive Mutter, die am Anfang von dem Buch versucht, sich umzubringen, allerdings erfolglos. Und der andere heißt Will, ist Ende 30, hat eine gescheiterte Beziehung nach der anderen hinter sich, hat Markus kennengelernt, weil er versucht hat, eine Freundin seiner Mutter dadurch anzubaggern, dass er sich als alleinerziehenden Vater getarnt einen Sohn erfunden hat, den es nicht gibt, und sich dann in so eine Selbsthilfegruppe Alleinerziehender hineingemogelt hat, wo nur Frauen da waren, die seine Geschichte total rührselig fanden und ihn total süß. Also das geht aber schief. Ganz am Ende von diesem Buch entwickelt sich dann eine Unterhaltung. Markus, der 12-Jährige, hat in der Schule eine Freundin gefunden und die taucht eben in dem Film nicht auf, für alle, die dies gesehen haben, Ellie. Und die waren sehr, sehr unterschiedlich. Sie hat ihm zwar viel geholfen, aber am Ende stellt er fest, irgendwas in dieser Beziehung passt doch nicht. Und das sagt er dann, eigentlich bräuchte er jemand anders. Will, der Frauen bis dahin immer nur benutzt hat sich am Ende dieses Buchs zum ersten Mal in seinem Leben richtig über beide Ohren verliebt und es verunsichert ihn total. Und jetzt sagt ihm Markus, eigentlich brauche ich jemand anderes als Ellie. Und dann fragt ihn jemand zurück, was denn anders sein müsste. Und dann sagt Markus, weniger anders als ich. Und die Unterhaltung geht weiter. Na dann viel Glück, sagte Katrina, Freundin seines Vaters. Viele von uns haben ihr halbes Leben damit zugebracht, jemanden zu suchen, der weniger anders ist als wir. Und bis jetzt haben wir ihn nicht gefunden. Ist das schwer? Sagte Markus. Es ist die schwerste Sache auf der Welt, sagte Fiona, Mutter von Markus, mit mehr Gefühl, als Will zugeben wollte. Warum denkst du, sind wir alle Single? Sagte Katrina. War es wirklich das? Will rätselte. War es das, was sie alle taten, nach jemandem zu suchen, der weniger anders war? War es das, was er tat? Rachel war dynamisch und bedächtig und zielstrebig und fürsorglich und in so vieler Hinsicht anders als er, dass er es nicht aufzählen konnte. Aber bei Rachel ging es, was Will betraf, ja gerade darum, dass sie nicht er war. Katrinas Logik hatte also einen Fehler. Dieses Suchen nach jemandem, der nicht so anders war als man selbst, es funktionierte nur, stellte er fest, wenn man überzeugt war, dass es eigentlich nicht so schlimm war, man selbst zu sein. Ich fand diesen letzten Satz so stark, dass es eigentlich nicht so schlimm war, man selbst zu sein. Also wir schwanken dahin und her zwischen einerseits, wir wären gern von Menschen umgeben, die so sind wie wir an einem guten Tag, wo wir uns mit uns selber wohlfühlen. Und dann gibt es schlechte Tage, wo wir uns mit uns selber nicht wohlfühlen. Es gibt von Bryan Adams so ein Lied, das heißt, If you wanna leave me, can I come too? Also wenn du mich verlassen willst, darf ich mitkommen? Und da sind wir ganz froh, wenn die anderen anders sind und nicht so wie wir, weil wir uns selber nicht leiden können. In so einem Fall ist Fremdheit oder Anderssein tröstlich. Wie kommen wir davon weg, so ein gespaltenes Verhältnis zu allem, was anders und was fremd ist, zu haben? Ich bin diese Woche draufgekommen, als ich einem Freund zugehört habe, der am Mittwochabend in unserem Alpha-Kurs gesprochen hat, und der hat eine Bibelstelle vorgelesen, die wir jetzt hier auch haben, aus Johannes 1. Da heißt es über Jesus Folgendes: Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen glauben. Da steckt jetzt in so ein paar Zeilen unglaublich viel drin. Aber die erste und wichtigste Aussage für uns heute Abend ist die, dass Gott selber zu einem Fremden geworden ist. Nicht, weil er das von Ursprung an wäre, weil es heißt hier, er kam in sein Eigentum. Eigentlich war er kein Fremder, aber dieses Eigentum war von anderen besetzt, beansprucht, da hatten sich andere breit gemacht. Eigentlich ist unser Leben eine Sache, die uns geschenkt worden ist. Eigentlich ist diese Welt eine Leihgabe, die uns anvertraut worden ist. In dem Moment, wo wir aber nicht mehr verstehen, dass es uns geschenkt und anvertraut ist, sondern wo wir denken, wir wären selber die Schöpfer von unserem Glück, von unserem Reichtum, unserer Welt. Wenn wir denken, wir wären die Eigentümer und Besitzer, dann verkehrt sich dieses Verhältnis. Und wenn Gott dann kommt, dann wird er behandelt wie ein Fremder, und genau das war der Fall in Jesus. Und wenn Weihnachten jetzt bald wieder vor der Tür steht und wir uns alle wieder die Geschichte anhören, dass kein Platz in der Herberge war in Bethlehem, dann ist das ja nur ein Kennzeichen dafür, dass Jesus als Fremder gelebt hat und als Fremder behandelt wurde. Und das Kreuz, von dem das erste Lied heute Abend gehandelt hat, ist nur der Höhepunkt von dieser Ablehnung dieses merkwürdigen Fremden. Aber dieser merkwürdige Fremde hat deswegen gestört, weil er daran erinnert hat, dass wir eben nicht die Eigentümer sind, dass wir nicht Gott sind, dass wir diese Welt nicht geschaffen haben und dass sie uns nicht gehört. Und dass wir nicht einmal uns selber gehören. In dem Moment, wo dieser göttliche Fremde auftaucht, wird auch klar, dass jede Form von Ausgrenzung eben ein Akt der Anmaßung ist, weil wir uns zu den Herren aufspielen der Welt, die wir eigentlich nicht sind. Und gleichzeitig wird in dieser Reaktion, die ja mindestens so viel Unsicherheit offenbart, nämlich diesen Fremden möglichst schnell zu beseitigen, weil er stört, eben auch klar, wie brüchig unser eigenes Vertrauen in unseren eigenen Wert ist oder wie eng unsere Herzen geworden sind und wie verzweifelt wir darum kämpfen, die paar Privilegien, die wir haben, zu sichern und nicht zu verlieren. Also erzählt uns die Bibel eine Geschichte, und das nicht erst im Johannesevangelium, von Gott, der zum Fremden wird, um uns in der Fremde zu finden. Also diese Vorstellung von dem Gott, der als Fremder irgendwo auftaucht, die Vorstellung von Gott, der überhaupt in menschlicher Gestalt auf der Erde auftaucht, die gibt's in anderen Religionen in der Form nicht, wie wir sie in der Bibel finden. Aber vor allen Dingen nicht die, bewusst in die Fremde zu gehen und das nicht nur so zum Spaß getarnt zu machen, um dann hinterher mit großem Buhu aufzutauchen und alle zu erschrecken, sondern tatsächlich, um Menschen zu suchen, das heißt, aus Liebe ihnen nachzugehen. Das ist schon eine einzigartige Geschichte. Und dann hieß es am Ende von diesen paar Versen, wer ihn aufnimmt, dem gibt Jesus die Macht oder das Recht, Gottes Kinder zu heißen. Das heißt, da findet eine Verwandlung statt. Wir hören auf, Gott fremd gegenüberzustehen. Wir hören auf, sozusagen unrechtmäßige Besatzer oder so zu sein. Leute, die Dinge an sich reißen, die ihnen nicht gehören. Sondern wir kommen in eine Position Gott gegenüber als Kinder, wo wir das geschenkt bekommen, was wir uns nie selber aneignen könnten. Und wo wir uns das bewusst schenken lassen. Immer in dem Bewusstsein, dass es nicht uns in dem Sinn gehört, dass wir die Herren wären, aber dass es uns gegeben und anvertraut ist von Gott, der uns liebt. Und wenn man das ernst nimmt und wenn das klappt, das zur Grundhaltung unseres Lebens zu machen, dann passiert das, was der katholische Theologe Henry Nouwen gesagt hat: Die Kirche ist vielleicht einer der wenigen Orte, wo wir noch Menschen begegnen, die anders sind als wir, aber mit denen wir eine große Familie bilden können. Viele andere Gruppen definieren sich entweder durch bestimmte Dinge, die bei allen gleich sind, oder gleiche Interessen, die man vertritt, die man verteidigt, um die man kämpft. Und da könnten wir jetzt quer durch unsere ganze Gesellschaft gehen. Aber die Kirche, die Christenheit, vielleicht nicht die einzelne Kirchengemeinde, vielleicht nicht mal die einzelne Konfession, aber in dieser ganzen Breite und Buntheit und Vielfalt, wie Christen existieren, hat zumindest den Auftrag oder die Bestimmung, so eine Familie zu sein, die solche Gräben überwinden und überbrücken kann. Und ich weiß nicht, ob es manchen von uns heute so gegangen ist, die heute da sind, so gegangen ist, wie es mir lange gegangen ist. Wenn man über die Ausbreitung des Christentums oder christliche Missionen hört und liest, dann liest man ja immer so Sachen wie Kulturimperialismus und was alles an Grausamkeiten passiert ist, was auch sicher passiert ist. Aber in den letzten 100 Jahren hat es eine ganz interessante Wendung genommen. Ich war vor ein paar Wochen bei einem Vortrag von einem Professor aus Yale, der in Afrika geboren wurde und der dann erzählt hat, dass es ausgerechnet die Verbreitung des Christentums weltweit gewesen ist in den letzten 100 Jahren, die dafür gesorgt hat, dass es heute auf der Welt so eine Vielfalt oder einen Pluralismus gibt, den es vor 100 Jahren nicht gegeben hat, dass es an viel mehr Orten demokratische Regierungen gibt, die es vorher nicht gegeben hat, und dass vor allen Dingen, und das ist das Interessante gewesen, Toleranz sich an vielen Orten verbreitet hat, wo bis dahin der Begriff praktisch unbekannt war. Wir alle kennen natürlich intolerante Christen, wir kennen auch andere intolerante Menschen, aber das Interessante war, und wenn man diese Botschaft anguckt, dann ist es eben gar kein Wunder, dass es tatsächlich das Christentum war, das Toleranz an so viele Orte gebracht hat und sowas wie Religionsfreiheit ausgebreitet hat. Und so gesehen hat der Nouwen vielleicht doch recht. Was können wir jetzt also selber davon lernen? Wir müssen nochmal zurückgehen zu diesem ersten Gedanken. Wir sind nicht die Herren unseres Lebens und die Herren unserer Welt. Wir sind nicht die Eigentümer. Wir sind eigentlich nicht die Gastgeber. Wir sind die Gäste. Wir sind die Fremden. Gott ist der, der da wohnt und dem alles gehört. Das bedeutet, wenn dann ein Fremder kommt, dann ist er nur ein Fremder unter anderen Fremden. Oder nochmal anders gesagt, jeder Fremde ist Gottes Erinnerung daran, dass wir nicht die Eigentümer unserer Welt und nicht die Herren unseres Lebens sind. Dass wir das Geschenk bekommen haben, dass wir dankbar dafür sein können, aber dass wir es nicht festhalten können und schon gar nicht anderen das gleiche Recht verweigern, was wir bekommen haben. Und wenn wir so weit sind, dann ist es vielleicht nur noch ein kleinerer Schritt dahin zu entdecken, dass tatsächlich jeder Fremde, den Gott uns schickt, nicht in erster Linie ein unkalkulierbares Risiko für uns ist, sondern dass er ein unschätzbares Potenzial in sich hat von Dingen, Erfahrungen, Wissen, das er mitbringt. Und wenn wir uns öffnen dafür, wenn wir uns davon anstecken und beschenken oder befruchten lassen, dann wird auch unser Leben schöner und reicher und vielfältiger. Und dann wird es vielleicht leichter, mit den Ängsten, die vielleicht immer noch da sind, umzugehen. Aber weil wir wissen, wir haben Grund anzunehmen, dass es gut für uns ist, uns auf Fremde einzulassen. Ob die inländisch Fremde oder ausländisch Fremde sind, spielt dann schon gar keine Rolle mehr. Aber wir werden auf einmal feststellen, es ist gut, dass es Leute gibt, die total anders sind als wir. Und dann können wir ein Segen für sie sein und sie für uns. Aber weil es keine Sache ist, die man im Kopf lösen kann, sondern eine Sache ist, die mit der Veränderung von unseren Herzen zu tun hat, würde ich gern einfach für uns alle einen Augenblick beten. Wenn ihr Lust habt, schließt die Augen oder betet mit innerlich. Und dann kommt ihr. Jesus, ich danke dir, dass du dich aufgemacht hast, als Fremder in die Welt zu kommen. In unsere Welt. Und dass du dich nicht hast abhalten und zurückweisen lassen von unseren Ängsten, von unseren Verdächtigungen und Unterstellungen, von unserem Bemühen, uns als Herrn unseres Lebens und unserer Welt einzurichten und abzusichern. Ich danke dir, weil es gut ist für uns zu sehen, dass wir das nicht sind, weil es uns befreit von Druck, von Konflikten, weil es uns rausholt aus unserer Isolation und aus unserer Einsamkeit. Und all die Gefühle, die in uns manchmal sehr gemischt sind, wenn es um Fremde geht, die bitte ich dich, dass du sie veränderst. Dass wir Leute werden, denen es leicht fällt, auf andere zuzugehen. Dass wir den Glauben lernen können, entwickeln können, dass andere ein Geschenk sind, eine Bereicherung und dass bei allem, was an ihnen schwierig und unheil ist, doch ein Funke von dir und von deinem Leben auch in ihnen steckt. Ich bitte dich, dass du uns zu Leuten machst, die als Gäste auf deiner Welt leben und die andere wie Gäste behandeln können. Amen.